Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz, zu einer ganz besonderen Folge heute. Hallo Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Mir geht's auch super und ehrlich gesagt, ich habe mich auf diese Folge hier ganz besonders gefreut, weil für mich hängt da ja so viel mehr dran. Ich bin ja quasi kreuz und quer in der Republik unterwegs, um zu gucken, wie KI denn wirklich heutzutage schon funktioniert, denn wir haben heute eine Sonderfolge.
Ja, genau. Wir sprechen über KI und zwar über KI in der Praxis. Und das tun wir nicht nur hier in der Folge, sondern das ist sozusagen ein ganzes Projekt, was wir gerade zusammen mit Microsoft gestartet haben. Da wird es auch eine tolle Veranstaltung geben, den KI Future Tech Summit am 11. Juni, wo es uns eben darum geht, einfach mal zu zeigen, wie KI in Unternehmen live schon angewendet wird.
Ja, und KI ist natürlich die Trendtechnologie des Jahres 2024. Das haben wir gefühlt in 400 Umfragen immer wieder gehört. Ja. Auch aktuell gibt es eine Umfrage von Civey und vom Eco. 73,6% der IT-Entscheiderinnen und Entscheider sehen die Technologie als einen der wichtigsten Treiber der digitalen Transformation. Klar, also da ist ja angeblich auch richtig Geld drin. Ich glaube, die Rede ist von 330 Milliarden Wertschöpfung, 7% des Bruttoinlandsproduktes. Mhm. Dahinter liegen mit 6,3% der Datenschutz und die Cloud-Lösung mit 3%. Also da ist ein richtiges Gap. Das heißt also, KI ist ganz weit vorne und deswegen konzentrieren wir uns heute auch darauf.
Genau, und wir wollen mal darüber sprechen, welche Einsatzmöglichkeiten es überhaupt gibt und welche Erfahrungen Unternehmen mit KI-Lösungen in der Entwicklung und im Einsatz schon machen.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sidonie. Also bevor wir uns so richtig eingebuddelt haben zu diesem Thema, zu unserer Reihe, dachte ich, naja, das ist schon alles noch so sehr amorph. Und es ist ja auch immer eine Definitionsfrage. Ne? Was definiere ich jetzt als KI? Ist es ein schlauer Algorithmus? Ist es die Möglichkeit, riesige Datenmengen, also Big Data, zu durchforsten? Dann ist das ja alles ein alter Hut. Und ich war total angenehm überrascht, wie weit deutsche Unternehmen sind und wie, ich sag mal, auch kreativ und total unterschiedlich sie KI für ihre Zwecke einsetzen.
Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Ich habe auch gedacht, na ja, das dauert jetzt wieder, bis das alles überhaupt mal irgendwie in die Praxis kommt. Und ich war auch ganz, ja, geflasht davon zu sehen, wie weit Unternehmen hier in Deutschland da teilweise schon sind.
Wie gesagt, ich hatte das große Glück, kreuz und quer durch die Republik zu fahren und mir viele Sachen direkt live angucken zu können. Die passenden Videos werden demnächst erscheinen. Wir werden euch auch in diesem Podcast dann natürlich noch erzählen, wo ihr die findet. Auf jeden Fall aber auch noch mehr Informationen zum Summit am 11. Juni. Infos dazu packen wir einfach auch in die Shownotes. Aber wir haben diese kleine Rundreise natürlich auch akustisch begleitet. Und Sidonie, da hast du mit sehr, sehr vielen Leuten geredet.
Im Gespräch.
Ja, Florian Leuerer ist Experte AI bei der Otto Group und hat das OGGPT maßgeblich mitentwickelt. Und wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, Florian, magst du vielleicht zum Einstieg mal kurz ein bisschen berichten, was du grundsätzlich bei Otto machst, wofür du so verantwortlich bist, was deine Aufgaben sind?
Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, ich bin Expert für AI in der Otto Group und beschäftige mich da schwerpunktmäßig mit dem ganzen Thema Natural Language Processing und Language Models und mache daneben OGGPT noch andere Projekte, wo es darum geht, Dinge mit Texten zu tun, sage ich mal. Also zum Beispiel E-Mails an die richtigen Leute weiterleiten und solche Geschichten.
Okay, nun sprechen wir ja hier über Generative AI, Large Language Models. Das ist ja etwas, was uns vermutlich in Zukunft auch noch viel stärker in unserer täglichen Arbeitswelt beeinflussen wird. Viele Unternehmen erhoffen sich hier kreative und produktive Nutzen durch den Einsatz von KI. Wie habt ihr euch denn in der Otto Group diesem Thema genähert?
Ich glaube, als Ende 2022 das ganze Thema ChatGPT so aufgekommen ist, waren, glaube ich, auch wir relativ überrascht, dass die Entwicklung da so einen großen Sprung gemacht hat. Und ich glaube, der erste Schritt war, dass ganz viele von unseren Kollegen und Kolleginnen einfach ChatGPT genutzt haben und ausprobiert haben, was damit geht und was nicht geht. Gleichzeitig waren dann auch ganz schnell die ersten Nachrichten zu Datenleaks in der Presse. Mhm. Und ich glaube, im ersten Moment wurde dann tatsächlich erstmal versucht, einen Weg zu finden, mit diesen öffentlichen Tools umzugehen. Also, dass sie genutzt werden können, aber nicht mit firmeninternen Daten zum Beispiel. Also relativ strenge Richtlinien zu diesen Tools. Und gleichzeitig haben, glaube ich, die Techniker und die AI-Leute und Kollegen bei uns angefangen, einfach mal zu gucken, was denn technisch die neuen Modelle so können. Und ich glaube, da wurde ganz viel experimentiert und erste Tests gebaut. Und man hat sich so versucht, glaube ich, ein bisschen technisch damit auseinanderzusetzen und zu versuchen, das nutzbar zu machen. Mhm. Und nachdem man da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hatte, was die Tools oder Modelle können und nicht können, war, glaube ich, so die dritte Phase zu überlegen und zu klären, wie man die Modelle und Tools vielleicht doch einsetzen kann und eben auch nicht mit diesen harten Einschränkungen, also nur öffentliche Daten verwenden zu können, sondern eben auch mit internen Firmendaten einzusetzen. Mhm. Und die Phase war dann, glaube ich, eher so geprägt, ganz viele Diskussionen mit Datenschutz, Informationssicherheit, Betriebsrat zu führen und versuchen einfach Regelungen zu finden, wie die Tools und Modelle eben dann auch im Firmenkontext eingesetzt werden können.
Mhm. Mit OGGPT habt ihr dann ja schließlich euer eigenes Tool entwickelt. Kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was die Intention dahinter war und welche Ziele ihr damit auch verfolgt habt?
Ich glaube, das erste Ziel war, so ein Tool wie ChatGPT allen Mitarbeitenden der Otto Group zur Verfügung zu stellen, auch allen Konzerngesellschaften und eben ohne die Einschränkungen dieser öffentlichen Tools. Also, dass jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin sich mit den Möglichkeiten von Generative AI auseinandersetzen kann und eben die Mächtigkeit der Modelle auch selbst erfahren kann. Mhm. Wie gesagt, ein großer Punkt war eben, das auch für interne Daten nutzbar zu machen und damit auch viel interessantere Anwendungsfälle umsetzen zu können, als mit den öffentlichen Tools, mit den besprochenen Einschränkungen eben.
Also ich habe verstanden, euch ging es vor allem darum, eben sozusagen die Risiken des öffentlichen GPTs zu minimieren durch diese eigene Lösung und vor allem einfach so ein bisschen das kreative Potenzial von dieser Generative AI für euch im Unternehmen zu nutzen. Also ich habe jetzt verstanden, ihr hattet keine konkreten, ja, ich sag mal so quantitative Ziele, ne? So im Sinne, wir wollen dadurch jetzt effizienter werden oder Stellen irgendwie einsparen oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Also der erste Schritt war tatsächlich einfach, den Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeiten zu bieten. Mhm. Ich glaube, am Ende geht es natürlich auch darum, zu gucken, welchen Einfluss die Tools auf die Arbeit haben. Da machen wir zum Beispiel auch Umfragen, wie die Tools genutzt werden und ob sie einen Nutzen stiften oder ob OGGPT auch einen konkreten Nutzen stiftet. Aber das war, wie gesagt, nicht das Ziel, sondern erstmal die Tools zur Verfügung zu stellen.
Was kann denn das Tool nun eigentlich alles und wie wird es bei euch in der Group eingesetzt? Vielleicht hast du mal so ein, zwei Beispiele.
Ja, also die Funktionen, die entwickeln sich stetig weiter. Also wir sind gestartet mit einem relativ simplen OGGPT. Es war mehr oder weniger ein ChatGPT-Klon, also man konnte damit chatten. Dann haben wir kurz danach die Funktion nachgeliefert, dass man zum Beispiel Dateien hochladen kann und damit interagieren. Also ich lade ein 500-Seiten-Dokument hoch und lasse mir die wichtigsten Informationen ausgeben oder lasse mir konkrete Fragen beantworten. Wir haben einen Bildergenerator eingebaut. Also wenn man für Präsentationen oder aus sonst anderen Gründen sich ein Bild generieren möchte, kann man das in OGGPT. Und was, glaube ich, auch noch ganz spannend ist, man kann sich Templates anlegen, also Prompts, die für einen gut funktionieren, eben speichern, damit man da nicht immer sich die irgendwo anders in Word-Dateien oder Buchhaltung dazu anlegen muss für die besten Prompts. Und die eben wiederverwenden kann. Also wenn du nach einem konkreten Beispiel fragst, wäre das hier zum Beispiel ein Template für Bonprix, und zwar den Brand Language Converter, den Bonprix nutzt.
Wie funktioniert der?
Sieht aus wie DeepL, nur dass man nicht von Deutsch in Englisch übersetzt, sondern von, ich nenne es jetzt mal Florian-Sprache in Bonprix-Sprache.
Bonprix.
Genau.
Okay.
Und ja, so eben die Möglichkeit bietet, so ein bisschen die Texte in Brand Language, also in die offizielle Bonprix Brand Language zu übersetzen.
Okay.
Und damit die Kollegen von der Unternehmenskommunikation von Bonprix ein bisschen zu entlasten.
Cool, sowas hätte ich auch gerne hier im Eco. Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr macht ja auch Umfragen. Wie ist denn so die Resonanz der Kolleginnen und Kollegen? Also wie kommt das Tool an?
Also insgesamt muss ich sagen, sehr gut. Also wir haben schon sehr viele User und Userinnen. Die Anzahl steigt auch stetig. Wir machen, wie gesagt, Umfragen, um auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, damit wir nicht nur sehen, dass das Tool genutzt wird, sondern vielleicht auch wie. Und ja, ein bisschen so qualitatives Feedback einzusammeln. Und die Umfrageergebnisse sind eigentlich noch viel spannender, als zu sehen, wie viele User wir tatsächlich haben. Also eine Frage war zum Beispiel, ob die Kollegen und Kolleginnen durch OGGPT mehr Spaß an der Arbeit haben. Und das wurde mit 78% bejaht.
Ach wirklich, das ist interessant. Ja.
Da war ich tatsächlich überrascht, also dass Leute sagen, dass sie durch solche Tools mehr Spaß an der Arbeit haben. Eine andere Frage war, ob die Qualität der Ausgaben von OGGBT zufriedenstellend sind, also ob die Qualität gut ist. Mhm. Das haben auch 90% bejaht, was ich auch super finde, weil ich glaube, es hat jeder schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Vieles funktioniert ganz gut, aber manches auch überraschend schlecht. Mhm. Aber insgesamt scheint es ja ganz gut anzukommen. Und ja, so einen dritten Punkt, den wir abgefragt haben, nutzt das Tool euch im Arbeitsalltag? Also macht es euch tatsächlich effizienter? Und so unsere Normalnutzer haben da angegeben, dass sie so in der Woche ungefähr eine halbe Stunde Arbeitszeit einsparen. Und okay, da war ich eigentlich auch ganz positiv überrascht.
Ja, welche Learnings hast du so aus der ganzen Entwicklungszeit jetzt und dem Launch des Tools letztlich für dich mitgenommen? Es gibt ja wahnsinnig viele Unternehmen, die sich gerade mit dem Thema auseinandersetzen. Was du da vielleicht auch raten würdest, wenn man eben auch die Entwicklung so eines eigenen GPTs erwägt?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich relativ früh alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und eben die ganzen Herausforderungen und Bedenken zu klären. Und wie gesagt, Schwerpunkt ist, denke ich, wirklich das Thema Datenschutz, Informationssicherheit, Betriebsrat und so weiter. Aber auch nicht so perfektionistisch an die ganze Geschichte dran zu gehen. Also als wir live gegangen sind, hatten wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen, Bammel ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch technische Probleme geben könnte. Mhm. Also dass es zu langsam ist, die Qualität schlecht, dass die Kosten explodieren. Und im Endeffekt ist aber nichts davon eingetreten. Also wir sind ja relativ schnell und mutig, glaube ich, gestartet. Und das war, glaube ich, auch genau die richtige Entscheidung. Und ein anderer Punkt, der mich so ein bisschen, also ich bin ja mehr der Techniker, sage ich mal, so überrascht hat, ist, wie schwierig es doch ist, die Fähigkeiten und vielleicht Herausforderungen der Technologie zu kommunizieren. Also was kann so ein Tool und was kann es aber auch nicht? Mhm. Und viele Schulungen anzubieten, so Prompting-Workshops.
Ja, okay, so ein How-To im Grunde, ne?
Warum? Genau, die dauern so einen halben Tag, wo wirklich von den Basics, wie verwendet man ChatGPT, wie verwendet man OGGPT, also werden die Tools auch durchaus verglichen, welche Möglichkeiten gibt's, was kann man damit machen. Es gibt so technische Schulungen, die wir anbieten, das sind dann so 30 Minuten My-Sessions, nennt sich das, wo technisch gezeigt wird, wie das Tool funktioniert. Und so eben versuchen, die Leute da ranzuführen, eben die Möglichkeiten zu erklären und Funktionen und ja, so ein bisschen den Einstieg leichter zu machen. Mhm. Und dann haben wir noch eine Community aufgebaut, wo sich zu dem ganzen Thema ausgetauscht werden kann. Und da gibt es dann auch Themen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, vielleicht noch Fragen zu bestimmten Features. Und da helfen sich dann unsere Kollegen und Kolleginnen selber. Und wir schauen eben auch mit rein und versuchen, Fragen zu beantworten. Also das Ganze nicht nur aus technischer Sicht angehen, sondern halt wirklich von allen Seiten beleuchten und die User unterstützen bei der Nutzung.
Wenn du jetzt mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagst, würdest du sagen, also das Thema OGGPT, das ist jetzt erstmal fertig für euch? Oder ist das was, was sich auch stetig weiterentwickelt, wo ihr schaut, wie können wir es irgendwie weiterentwickeln, anpassen? Oder gibt es vielleicht auch noch unabhängig jetzt davon noch weitere Ideen auch für den Einsatz von KI jetzt so im Arbeitskontext in der Otto Group?
Also wir entwickeln OGGBT stetig weiter. Wie gesagt, wir haben da relativ mit überschaubarem Umfang angefangen und so im 3-Wochen-Rhythmus liefern wir noch neue Features und Verbesserungen aus. Und das nächste Konkrete wäre zum Beispiel unser Template-Marktplatz. Also der erste Test war eben der Bonprix Language Converter, so als teilbares Prompt-Template. Und das wollen wir jetzt eben ausbauen, dass jeder sich Templates anlegen und teilen kann. Und ja, über so eine Marktplatzlogik jeder eben sehen kann, welche Templates da verfügbar sind und vielleicht auch gute Anwendungsfälle so zu finden. Weil ich glaube, das ist noch so ein bisschen eine Herausforderung. Jeder hat so seine Anwendungsfälle, also die Dinge, die gut funktionieren, für die OGGBT eben die einzelnen Leute nutzen. Aber das Ganze eben transparent zu machen und auch anderen Kollegen und Kolleginnen zugänglich zu machen, hat, glaube ich, noch großen Nutzen. Und das wollen wir eben mit diesem Template-Marktplatz schaffen. Mhm. Und dann schauen wir eigentlich auch immer, was es für technische Möglichkeiten gibt. Also gibt's neue Modelle, gibt's neue Funktionen, wie zum Beispiel Audiotranskription, die wir noch einbauen wollen. Und der andere Aspekt ist, was wollen denn unsere User gerne? Also welche Funktionen fehlen denn noch? Und wie gesagt, so entwickeln wir das eigentlich stetig weiter. Also es fühlt sich nicht an, als wären wir fertig im Moment.
Okay. Ja, herzlichen Dank, Florian Leuerer, AI-Expert bei der Otto Group, für diese Einblicke, wie die Otto Group Generative AI für sich entdeckt hat und ein eigenes GPT entwickelt und eingeführt hat. Danke dir hier, dass du beim Ohr am Netz dabei warst.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ich hätte ja auch gerne so ein SOGPT, also Sven Ossal GPT, ein eigenes, aber das ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen oversized für mich alleine. Aber irgendwann wird diese KI as a Service auch für so Kleinstunternehmer wie mich kommen und dann habt ihr auch ein Eco-GPT. Das wird dann richtig cool, oder?
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ich dann vor allem auch keine PM vielleicht mehr selber schreiben muss und so oder nur noch drüber gucken muss, ob alles okay ist. Das wäre nice, ja.
Bunt ist die Zukunft und granatenstark. ChatGPT ist in aller Munde, klar, das benutzen wir ja auch ganz viel. Ich weiß, ihr probiert da auch ganz viel mit rum beim Eco und auch gerade du, Sidoni. Ich habe auch ganz viel versucht, habe mir gerade vorhin wieder irgendwelche lustigen Bilder erstellen lassen. Naja, und ChatGPT hier in Deutschland ganz stark getrieben von Microsoft.
Im Gespräch.
Ja, und jetzt haben wir schon ganz viel über tolle KI-Anwendungen in Unternehmen gehört und jetzt wollen wir natürlich mal von Microsoft-Seite hören, die ja diese Lösungen entwickeln und verkaufen, wie das Ganze eben von deren Seite aussieht. Und dazu spreche ich jetzt mit Oliver Goletz, er ist Sales Lead für die Life Sciences Industry bei Microsoft Deutschland und eben verantwortlich für Geschäftskunden, Businesskunden in der sogenannten Life Science Industry. Hallo Oliver.
Sieht und ich freue mich, dass ich da sein darf.
Hallo. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, wie war das denn? Also im November 22 wurde ja GPT-3 vorgestellt, also sozusagen so die erste öffentlich zugängliche Variante des KI-basierten Chatbots von OpenAI, der eigentlich so ein bisschen den Beginn dieses ganzen Booms, der bis heute andauert, bedeutet. Jetzt hätte ich fast schon gefragt, wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Sagen wir mal, dein Leben als Salesman sozusagen. Liefen da gleich am nächsten Tag die Telefone heiß mit Kunden, die sich jetzt von dir beraten lassen wollten, wie sie das Ganze nun bei sich anwenden können?
Das ist ein Stück weit schon richtig so. Also sie liefen wirklich heiß und sie laufen immer noch heiß, wenn man ehrlich ist. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr bildlich. Das war dann ein Beispiel kurz nach Weihnachten. Da kam die Böhring Ingelheim zum Beispiel auf mich zu. Ich glaube, die habt ihr nochmal zu Gast in einer anderen Session. Deswegen ein bisschen Werbung schon mal. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, den Michael Schorb da auch nochmal zuzuhören, der es selber vorstellt. Aber er hat nur das Wissensmanagement bei Böhringer und er hat uns halt einfach gesagt, Mensch, wir haben im Lifecycle von Produkten 60.000 Dokumente, jedweder Art. Und wir haben nicht nur ein Produkt, wir haben super viele. Also das Fit-Information in diesem Schatz von reichen Dokumenten ist so unglaublich schwierig. Das kann ein Mensch nicht. Eine Maschine kann das sehr gut. Und seine Idee war damals, Mensch, kann man so ein Large-Language-Modell wie GPT nicht nehmen und das dann verbessern? Und das haben wir gebaut zusammen. Hat ein halbes Jahr gedauert, war super erfolgreich. Er wird da mehr zu erzählen, aber er sagt halt, jetzt haben meine Mitarbeiter einfach die Zeit, wirklich zu forschen und nicht mehr zu suchen. Die können im Dialog mit so einem Modell jetzt plötzlich interagieren, Nachfragen stellen. Und das ist eins von super vielen Beispielen, was im letzten Jahr, jetzt sind es halt anderthalb Jahre inzwischen passiert ist. Und das zieht sich durch super viele andere Themen genauso durch. Deswegen ist es eine spannende Zeit. Es macht unglaublich Spaß. Ich glaube, was wir haben, ist Technologieverständnis. Was die Kunden haben, sind halt diese Use Case, die Anwendungsfälle. Das zu kombinieren, macht sehr, sehr spannend aktuell.
Nun ist ja KI nicht nur ChatGPT. Wie verändern denn KI-basierte Lösungen ganz generell aus deiner Sicht die Unternehmens-IT? Welche Vorteile ergeben sich dadurch? Welche Chancen für Unternehmen?
Du hast ein wichtiger Punkt. Also erstmal nicht alles, was jetzt mit Gen-AI geht, generative AI, die man so hört, ist jetzt jedes Problem, was wir mit erschlagen können. Es gibt auch andere ganz tolle KI-Algorithmen, die ja super Mehrwerte haben. Vielleicht kommen wir danach nochmal zu. Was ich schon sehe, ist natürlich, wir haben den ersten eigentlich wirklichen Lösungsansatz gezeigt mit GitHub für Copilot. Das ist ein Assistenzsystem für Entwickler. Wo unterstützt wird, wie man besseren Code schreiben kann, wie man Fehler an Code besser findet, wie man ganze Teile von Code autogenerieren können. Das war ein riesen Informationsschub. Ich glaube, Kunden, die das heute schon haben, haben mir gesagt, dass sie 50% und mehr der Code inzwischen automatisch generiert wird, was den Entwicklern extrem hilft, einfach schneller und besseren Code zu entwickeln. Ja. Was ich genauso von jedem Kunden, wenn ich ihnen zeige, immer die vom Stuhl fallen, ist, wenn du heute ein Meeting hast, wie lange dauert, bis du eine Zusammenfassung bekommst? Meist eher Wochen oder vielleicht Tage, ne? Mit Copilot, was wir anbieten, hast du das innerhalb von Sekunden sofort. Du kannst sogar, wenn du ein Meeting dazukommst, später fragen, was habe ich verpasst? Und er gibt dir einen Inhalt dazu, was bisher gesprochen wurde. Er macht eine Summary, die direkt verfügbar ist. Er macht Action-Items. Das sind Effizienzgewinne, die sind exorbitant spannend für viele, viele Kunden. Ich habe das vor 5 Jahren im Labor noch in Redmond gesehen bei uns. Und da hat mir damals schon ein CFO gesagt, das will ich haben. Ich will nicht am Vorstandsmeeting immer 3 Monate oder was auch immer warten, bis ich meine Berichte bekomme. Wenn ich das sofort haben kann, das ist für mich ein echter Gewinn. Ja. Das sind Anwendungsfälle. Ich habe noch ein paar mehr auf meiner Liste hier stehen. Lass mich ein bisschen erzählen.
Ja, klar, gerne.
Das ganze Thema Interaktion mit Kunden, das ganze Thema Schulung von Mitarbeitern, Generierung von Content im Bereich von Marketing. Also es gibt so viele Anwendungsfälle. Immer wenn es so textbasiertes, bildbasierte Kontext hast, ich glaube, da ist in der Fantasie an vielen Stellen gar keine Grenzen gesetzt. Und ganz simpel für mich, ganz ehrlich, Kommunikation via E-Mail. will. Mhm. Wie oft hätte ich gerne jemanden, der mir sagt, oh, das könntest du besser schreiben, da könnte dir einer helfen. Und das ist das, was, sagt man, dieses Thema jetzt beginnen zu können und hier wirklich zu so einem kleinen, aber feinen Assistenzsystem werden. Es gibt Sachen, die schaffe ich alleine. Und manchmal, kennst du wahrscheinlich auch, holst du eine zweite Meinung und die bekomme ich jetzt auf Knopfdruck, wenn ich möchte. Und das macht mich in dem, was ich tue, vielleicht sicherer, aber auch effizienter an der Stelle. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Da höre ich aber auf. Es ist aber wirklich so, weil ich glaube, das trifft uns alle auch. Du hast ja erwähnt, ich bin in der Lifestyle-Industrie, das heißt auch das Thema Krankenhaus, Gesundheitswesen liegt mir ein Stück weit am Herzen. Und wenn du Studien anschaust, dann gibt es verschiedene Zahlen, ich nenne mal so ein Mittelmaß, 3 Stunden pro Tag verbringen Ärzte und Ärzte mit klinischen Dokumentationen. Sprich, die sprechen nicht mehr mit einem Patienten, die sitzen am Rechner und dokumentieren, was sie getan haben. Ja, oder 3 Stunden ist schon verdammt viel, wenn ihr so einen Arbeitstag haltet. Das heißt, die müssen sich Überstunden leisten, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben das Thema auch Burnout gerade bei Ärzten.
Auch in der Pflege, ja, hat man das immer wieder.
Total. Genau, ne? Es gibt eine Studie vom Marburger Bund, die auch sagt, gerade das Thema klinische Dokumentation wird viel belastend vorgenommen. Das ist jetzt eher in den USA zurzeit noch. Und eine Sache, glaube ich, die wir auch in Deutschland sehen werden, Stück für Stück, ist, dass du heute Assistenzteam bekommen hast, die so ein Arztgespräch verstehen, umsetzen können, solche Zusammenfassungen automatisch generieren. Oder Ärzte diktieren einfach in ihrer natürlichen Sprache und das Ganze wird schon vor für sie generiert. Wenn wir das schaffen, mal eine Stunde da rauszunehmen, ist das ein Riesenvorteil für Gesundheitswesen, aber auch für dich und für mich als Patient. Und solche Themen finde ich super spannend. Und deswegen, wenn du mich in Summe fragen würdest, ich habe mir 3 Sachen überlegt, was, glaube ich, mir bei meinen Gesprächen immer auffällt. Es geht vor allem um Effizienz. Es geht darum, Zeit zu gewinnen. Ja? Es geht auch darum, das Rad nicht neu zu erfinden, Wissen schneller zu finden oder schneller was zusammenfassen zu können, damit zu arbeiten. Und das dritte ist dieses Thema Hilfe. Experten bekommen an meiner Seite, wenn ich einen brauche, der mich unterstützt bei dem, was ich tue. Das sind die Veränderungen, die ich gerade sehe. Und ich glaube, da kommt noch viel mehr. Aber das ist das, was in den Kundengesprächen und auch mir selber im Alltag extrem hilft.
Ja, vielen Dank, Oliver. Das war schon super anfassbar, einfach jetzt mal so konkrete Beispiele zu hören. Eigentlich denkt man ja, das liegt ja auf der Hand, ne? Die Vorteile für jede Organisation, für jedes Unternehmen. Wenn man mal so ein bisschen jetzt schaut, wie ist es denn wirklich in der Praxis, in der Anwendung? Gibt ja zig Studien dazu. Demzufolge nutzt jedes 8. Unternehmen in Deutschland bereits KI, ne? Dabei große Unternehmen häufiger, deutlich häufiger als kleine oder mittlere. Deckt sich das so mit deinen Erfahrungen als Anbieter? Und wenn ja, woran liegt so diese Zögerlichkeit bei den kleineren Unternehmen? Haben die mehr Hürden und wie begegnet ihr dem?
Also ich habe nicht ein ganz repräsentatives Bild, muss ich fairerweise sagen. In meinem Segment, ich betreue, sage ich mal, die ganz großen Deutschlands im Life Science Segment bis zu dem mittelgroßen, mittelgehobenen Mittelstand. Tiefer ist nicht unbedingt der Bereich, den ich gut oder intensiv kenne. Ne? Und ich muss sagen, egal, ob es die mittelgroßen, die großen sind, das Thema in jedem Kundentermin ist zurzeit KI, AI ein Thema in meinen Kundengesprächen. Das heißt, es ist wirklich systemimmanent überall vorhanden. Klar, die größeren Unternehmen natürlich eine andere Kapazität von Ressourcen, die sich auf das Thema aktuell fokussieren. Wo jetzt schon sowas wie ein Center of Excellence aufgebaut wird, wo man versucht, Projekte zu priorisieren, sich den Business Case auch überlegt. Das ist schon da. Aber ich spüre bei den kleinen Unternehmen genau das gleiche Interesse. Die sind manchmal auch schneller, agiler. Und ich glaube, da ist auch die Frage, wie geht man es an? Und ich glaube, man kommt so ein bisschen vom Spielen langsam weg. Das war auch gut. Ja, aber jetzt macht man sich Gedanken über das Thema, wie soll denn die Governance mal aufgebaut sein für so eine Lösung? Welche Regeln muss ich beachten? Habe ich überhaupt gute Daten? Weil es steht und fällt mit der Datenqualität, um das Thema aufzubauen. Und die Möglichkeiten sind für alle gleich. Ja, würde ich sagen, das entsprechend anzugehen. Und Microsoft verfolgt eigentlich 3 Stoßrichtungen. Das eine ist, haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen, jeder Anwender wird die Chance haben, in Zukunft von Microsoft in Produkt und Services wahrscheinlich irgendwo so einen Button-Co-Pilot vorzufinden, der einem in der Aufgabe, die er tut, vielleicht unterstützen kann. Und das ist egal Unternehmensgröße, das kann jeder nutzen. Ne? Das wird allen zur Verfügung stehen. Das heißt, diese Assistenzsysteme, der Co-Pilot, nicht Autopilot, ganz wichtig, der Co-Pilot ist dabei Bedarf. Ja. Das zweite, und das ist, glaube ich, auch super wichtig, ist dieser ganze Stack dahinter, den wir aufgebaut haben, mit Rechenzentren, mit speziellen Chips, mit Modellen. Ich glaube, wir haben über 1600 AI-Modelle, die wir inzwischen bei unserer Plattform hosten können, die aber jedem zur Verfügung stehen. Das heißt, das ganze Portfolio kann jedes Unternehmen, egal welcher Größe, für sich auch bei Bedarf nutzen. Ja, und dann auch für sich Modelle bauen, wenn sie sagen, das wollen sie. Und da können sie auch gerne mit uns in Dialog gehen oder unseren Partnern, weil ich glaube, das macht es gerade so spannend, auch diese spezifischen Kundenmodelle zu bauen. Und das dritte ist sicherlich das Thema auch noch Bildung, Weiterbildung. Ja. Und du hast es vielleicht auch gelesen oder auch einige der Zuhörer haben es gesehen. Wir haben ja ein sehr großes Announcement gemacht. 3,2 Milliarden wird Microsoft in Deutschland investieren. Genau, und das sind Rechenzentren, AI-Kapazitäten. Aber es ist vor allen Dingen eine Sache, die ist mir auch ganz wichtig. Bis Ende 2025 wollen wir über dieses Programm 1,2 Millionen Menschen in Deutschland im Bereich der digitalen Kompetenzen weiterbilden. Das heißt, wir wollen bewusst Leute trainieren, dass sie das Verständnis haben, wie ich solches Anwendungsfälle realisieren kann auf so einer Plattform. Und ich glaube, das wird super wichtig sein, gerade für den Mittelstand, gerade für kleine Unternehmen, auch dieses Angebot zu nutzen und dann eben ihre Mitarbeiter weiterzubilden, um selber in der Lage zu sein, sowas zu adaptieren.
Ja, ist schön, dass du das ansprichst. Ist ein schöner Querverweis auf unsere letzte Folge. Da haben wir ja die ganze Folge quasi rund um das Thema digitaler Strukturwandel gesprochen und auch mit der Astrid Auperle von euch über euer Bildungsprojekt da vor Ort. Insofern, das passt ganz schön. Also wen das mehr interessiert, gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Wenn man von KI spricht, ist man ja sofort auch beim ganzen Thema Verantwortung, Vertrauen. Ja. Und das ist ja auch bei euch, bei Microsoft, ein Thema, das ganz groß geschrieben wird, ne? Verantwortungsbewusste KI. Was versteht ihr denn genau darunter und wie fördert Microsoft eben diesen verantwortungsvollen KI-Einsatz in Unternehmen?
Danke, dass du das ansprichst. Es ist mir auch ein super wichtiger Punkt, denn der Oberbegriff bei uns ist Responsible AI. Wir wollen wirklich sehr, sehr sorgsam mit diesen neuen Werkzeugen umgehen. Wir müssen sie alle besser verstehen und auch die richtigen Anwendungsfelder damit unterstützen. Und wir haben ein Framework gebaut, das besteht aus 6 Dimensionen. Ich kann sie kurz nennen. Das ist Fairness, das ist Privacy and Security, das ist Transparency, Reliability and Safety. Da kommen noch 2, Inclusiveness und Accountability. Die haben alle Unterkategorien. Das ist schon ein bisschen größer ausgebaut. Aber dieses Framework hilft uns extrem, weil keines unserer Produkte, unserer Service, unserer Co-Piloten, unsere Angebote werden wir in den Markt bringen, wenn sie nicht diesen 6 Kriterien, diesen 6 Framework-Komponenten-Dimensionen entsprechen. Wenn wir da einen Verstoß sehen, dann stoppen wir die Entwicklung, müssen ein Redesign machen oder werden es nicht bauen. Und das Framework hilft uns selber, sehr, sehr sorgsam mit dem Thema umzugehen. Und das Tolle ist, finde ich, in meinem Kundendialog, wir teilen dieses ganze Framework mit allen Inhalten, unserem Vorgehen, mit unseren Kunden und Partnern genauso. Wir machen sogar mit Kunden zusammen Assessments. Wenn die Unsicherheit sagen, macht das Sinn? Würdet ihr sowas machen? Dann unterstützen wir genau bei dieser Prüfung und geben auch Empfehlungen ab. Und das gibt einen unglaublich spannenden Dialog, wo man wirklich merkt, die Kunden spricht das an. Die sagen, hey, ihr habt euch Gedanken gemacht.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das eben auch von Kundenseite sozusagen auch einfach ein Thema ist, ne, was an euch herangetragen wird. Ja, offenbar schon.
Super stark. Ne? Also es ist immer das Thema Trust ist das eine, das Thema Safety, Reliability. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch. Ne? Neben dem Thema Machbarkeit und Geschwindigkeit und was bringt es eigentlich? Und wie ist der Business Case? Ja, auch wichtiger Aspekt, den man betrachten muss. Ne? Wo wir auch Kunden manchmal sagen, ich glaube Amerika Shark Tank oder Höhle der Löwen auch so Contest schon mit Kunden gemacht. Das erzähle ich ganz kurz. Das macht total Spaß, weil wir haben natürlich Experten bei uns, aber das Business verstehen die Kunden meist besser. Und das dann zusammen durchzuspielen, nochmal zu bewerten, der Case ist spannend, aber ist der Return of Invest wirklich so hoch? Macht das überhaupt Sinn? Oder sollen wir das andere Thema nicht priorisieren? Weil das hat einen viel größeren Skaleneffekt. Ne? Und dann priorisiert man gemeinsam und dann baut man dann Design, dann Redesign, macht eben auch die Prüfung zur Responsible AI. Ist das alles im Sinne, wie wir es auch wollen, im Einsatzzweck? Oder gibt es auch Fälle, die wir nicht haben wollen? Von Redesign machen und so weiter. Das ist ein Dialog, der macht unglaublich Spaß. Und wir lernen da alle gemeinsam extrem viel bei.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, zum Schluss, Oliver, kleiner Blick so in die Zukunft. Was denkst du, welche KI-Trends werden sich durchsetzen in Unternehmen, wenn du in deine Glaskugel guckst, so meinetwegen in den kommenden 5 Jahren, wo erwartest du so nächste Innovationssprünge durch KI und wie werden sich Industrie und Arbeitswelt in Deutschland dadurch verändern?
Das ist eine große Frage. Also erstmal, ich glaube, KI hat natürlich ein unglaubliches Potenzial wirklich für jede Industrie in ganz verschiedenen Anwendungsfällen. Ja, das ist mannigfaltig. Ich bleibe bei meiner Industrie vielleicht oder vielleicht noch generell vor. Ich glaube, wichtig wird sein generell, wir müssen KI als Werkzeug begreifen und verstehen und auch dann noch so einsetzen. Das ist ein Werkzeug erstmal. Zweite ist auch die endgültige Verantwortung für Entscheidungen, die muss bei Menschen bleiben. Das muss auch ganz klar sein. Deswegen mag ich auch diese Co-Pilot-Positionierung sehr. Ja? Und das ist ein Trend, den möchte ich, glaube ich, genauso fortgesetzt sehen. Ich glaube, dann machen wir auch die richtigen Sachen. Auf meine Industrie bezogen, es gibt ein unglaublich tolles Buch von unserem Head of Research, Peter Lee. Das nennt sich The AI Revolution in Medicine, wo verschiedene Leuten darüber gesprochen hat, was kann das für Medizin bedeuten? Was kann das bedeuten für das Thema Diagnostik? Was kann das bedeuten für das Thema Forschungsdaten? Da komme ich gleich eh nochmal zu, weil es ein zweites super wichtiges Beispiel ist. Ja? Wie kann ich mit der zweiten, Drittmeinung eben holen? Weil gerade bei seltenen Erkrankungen zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, ein sehr gut gebildeter Arzt findet die Sachen auch, aber die Maschine kann natürlich bei bestimmten Symptomen vielleicht viel schneller diese Nadel im Heuhaufen findet, sagen, schaut mal nach dem oder nach dem. Und es hat auch einen ethischen Aspekt, andere Aspekte völlig klar, aber das Buch, muss ich sagen, ist ganz klar erstmal ein Denkanstoß, der mich total begeistert hat, zu sagen, was möglich sein könnte in ein paar Jahren. Da kann ich nur sagen, gerne mal reinlesen. Ich kriege da auch nichts für. Deswegen, ich fand es einfach spannend, wie diese Vision das mal sich anzuschauen. Das zweite ist das ganze Thema Forschung und Entwicklung. Ja, es gibt von uns jetzt hier, nennt sich AI for Science. Und es geht letztlich darum, wenn du Menschen und schlaue Algorithmen jetzt kombinieren kannst, um zum Beispiel neue Materialien zu erforschen, neue Moleküle, neue Wirkstoffe, dann ist das vielleicht eine der großen Hoffnungen für der Zukunft, gerade für meine Industrie. Vielleicht mit der Vision, irgendwann die Möglichkeit haben, Krebs zu heilen oder besser zu therapieren, andere Sachen. Ja? Und diese Computersimulation, dann spricht auch von Dry Lab und dann später diese Moleküle im echten Labor, im Wet Lab zu testen, ist so eine der Sachen, da wird natürlich schon dran gearbeitet und ich glaube, es gibt einen ersten Case mit Batteriematerialien zum Beispiel in den USA, über den wir schon publiziert haben, aber das ist super gut übertragbar auf Chemiebranche, auf die Life Science Branche, viele anderen. Das wird hochgradig interessant sein. Und das wird spannend sein, welche AI-Modelle dafür noch kommen werden, weil auch die werden besser werden. Und der letzte Punkt, ich finde eine Vision super spannend, die mich sehr berührt, ist das Thema, hey, die letzten 60, 70 Jahren, wo es Computer gibt, in verschiedenen Formen und Personal PCs vielleicht seit den 80ern, wir mussten als Menschen auf die Maschine einstellen. Wir mussten Programmiersprachen lernen. Wir mussten verstehen, wie man Code schreibt. Wir sind möglicherweise an einem Tipping Point, wo sich das ändert. Das heißt, die Maschine versteht uns langsam. Wir können unserer natürlichen Sprache sagen, was wir brauchen. Die Maschine generiert diesen Code für uns oder baut diese Logik oder. Und das würde schon bedeuten, dass sich die Art und Weise, wie wir interagieren, sich völlig verändern wird. Ja, und das ist was, da bin ich mal sehr gespannt, wenn wir in 5 Jahren nochmal reden, sieht und nie, was wir dann schauen werden.
Sehr gerne.
Und letzter Satz, wenn ich mir was wünschen darf.
Machen wir immer gerne hier auch. Wünsch dir was.
Super, dann wünsch mir was. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, skeptisch zu sein und vor allem Neuen erstmal zu schauen. Aber ich glaube, was wir auch brauchen, ist so ein bisschen Aufgeschlossenheit. Mhm. Dass wir mal Sachen ausprobieren, Sachen mal testen. Ich finde, die Chancen sind so spannend und so mannigfaltig. Wenn uns das gelingt, dann bin ich total gespannt, wenn wir uns dann 5 Jahren widersprechen, sehen wir, was wir dann sagen.
Ganz herzlichen Dank, Oliver Goletz von Microsoft. Ich fand es jetzt wirklich nochmal interessant, neben den spannenden, konkreten Cases, die wir ja hier haben, nochmal so deine Overall-Perspektive zu bekommen und zu diesen Einblick, wie KI eben wirklich in die Praxis kommt, in die Anwendung bei Unternehmen, die wir ja jetzt hier auch teilweise gehört haben. Und ich fand es spannend, dass du gesagt hast, naja, KI ist einfach ein Werkzeug, ne? Und so sollten wir es auch begreifen. Ja. Und es wird für alle Unternehmen eben auch nicht nur für die Großen, die jetzt so Leuchtturmprojekte damit umsetzen, eigentlich immer einfacher, KI eben auch in ihr Doing, in ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren, ne? Mit den Angeboten, mit den Lösungen, die ihr eben auch anbietet. Ja, und vielen Dank. Also für diese konkreten Beispiele und auch für den Ausblick in die Zukunft, was in den nächsten Jahren vielleicht noch auf uns zukommt und was da möglich sein wird. Ganz lieben Dank, dass du hier bei uns warst.
War mir eine Ehre und Freude. Danke dir, Sigrid.
Ja, und KI ist an so vielen Stellen im Einsatz und kann so viel mehr als in Anführungszeichen einfach nur auf meine Fragen antworten. Wobei, das hat ja lange gedauert, ehe eine KI endlich mal wirklich einfach nur so auf meine Fragen antworten konnte und die auch gleich verstanden hat. Aber interessant wird es natürlich, wenn KI Dinge tut, die bisher, ich sag mal, physisch gemacht werden mussten, wie zum Beispiel irgendwelche chemischen Versuche, irgendwelche Testreihen. Auch das kann KI schon.
Im Gespräch.
Wie wir ja jetzt schon gehört haben, unter anderem im Gespräch mit Florian Leuerer von Otto, sind KI-Technologien auf Basis sogenannter Large Language Models, also KI-Technologie, die sich auf das Verstehen und Analysieren von Text konzentriert, für viele Unternehmen und Organisationen interessant, weil sie eben dabei helfen können, vorhandene Wissensschätze im Unternehmen zu sichern und zu managen. Michael Goletz von Microsoft hat es ja gerade im Gespräch schon erwähnt, eines der ersten Unternehmen, die ihn nach dem Launch von GPT-3 im November 2022 angerufen haben, war Boehringer Ingelheim. Und was sich daraus entwickelt hat, darüber spreche ich jetzt im Detail mit Michael Schorp. Er ist Head of IQ Now bei Boehringer Ingelheim. Hallo Michael, herzlich willkommen hier beim OR im Netz.
Hallo, grüße dich.
Ja, Michael, Head of IQ Now, das ist ja ein spannender Titel. Was verbirgt sich denn dahinter? Was machst du da genau?
Ja, also IQ Now ist im Grunde ein Wissensmanagement-Ökosystem, das dazu gebaut worden ist, Wissen, das eigentlich nicht mehr wirklich verfügbar ist, weil es einfach irgendwo verschwunden ist in irgendwelchen Repositorien, wieder auffindbar zu machen, um das dann eben den Wissenschaftlern bereitzustellen, damit sie eben dementsprechend auch ihre Entscheidungen, die sie treffen müssen, wissensbasiert auch entscheiden können.
Generative AI und Large Language Models gelten ja seit der Vorstellung von GPT-3 im Jahr 2022 praktisch so als Game Changer in der gesamten IT und besonders natürlich mit Perspektiven, die sich eben auch für die Anwendung in Unternehmen und in der Industrie ergeben. Viele Unternehmen erhoffen sich hierdurch kreative und produktive Nutzen durch den Einsatz von KI. Wie habt ihr euch denn bei Boehringer diesem Thema genähert?
Ja, lass mich gleich in das Beispiel einsteigen. Eben bei Boehringer Ingelheim KI bereits produktiv nutzen. Also mein Team und ich haben IQ Now entwickelt, du hast schon gesagt, ein KI-geschütztes Wissensmanagementsystem, das im Grunde ja die Produktivität und Effizienz steigern soll. Ja, und es hat nach nur 10 Monaten bereits 28.000 Nutzer, das ist mehr als die Hälfte der Boehringer-Mitarbeiter, und ermöglicht den Zugriff auf mehr als 800 Millionen Dokumente. Natürlich alles mit voller Zugangsregulierung. Ne? Denn wir arbeiten mit sehr hochsensiblen Informationen, von denen viele einfach nicht für jedermanns Augen gedacht sind. Mhm. Also es reicht, wenn man solche KI-Anwendungen macht, einfach nicht nur einfach so ein Assistenzsystem zu entwickeln, sondern Dinge wie zum Beispiel Zugriffsbeschränkungen sind hier extrem kritisch und ehrlicherweise auch sehr, sehr komplex. Und schon an dieser Hürde scheitern ganz, ganz viele. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Problem, das ist nämlich die Datenqualität. Also viele Menschen haben so diese Idee, dass die KI so eine Art Zauberstab ist, ja, der aus magischer Hand alle Daten, Informationen und sonst noch einfach alles verdauen kann, damit die Antwort auf alle Fragen bereitstehen. Allerdings, und das haben wir jetzt eben auch schon festgestellt, verhält sich die KI in vielen Fällen echt erstaunlich menschlich. Also schau, wenn ein Mensch mit schlecht aufbereiteten Informationen umgehen muss, ja, wird er sich sehr, sehr schwer tun. Und genauso verhält sich die KI. Es ist also absolut kritisch und essentiell, dass man hochwertige Daten zur Verfügung hat, ja, bevor man über KI überhaupt nachdenkt. Ja. Um die Datenqualität zu verbessern, haben wir zum Beispiel innerhalb dieses IQ-Ökosystems, ja, das sogenannte IQ-Me-Plugin entwickelt, ne, für Word und PowerPoint, um zum Beispiel Interoperabilität sicherzustellen, ja, und Datenqualität sofort da zu verbessern, wo die Daten auch entstehen. Und natürlich ist da wichtig in dem Zusammenhang, dass bei aller Assistenz, ne, und bei allen Vorteilen, die sich eben auch durch die KI ergeben, bleibt der Mensch und der Experte immer die entscheidende Instanz für die Bewertung und die Entscheidung.
Aber das heißt, darf ich nochmal nachfragen, also wenn ich meinetwegen einen Text schreibe bei euch, ein Word-Dokument, einen Bericht oder irgendwas Ähnliches, dann habe ich da schon so ein Plugin, was mir quasi dabei hilft, dass ich diesen Text so verfasse, dass er eben später auch durch das KI-System auch verwendbar ist oder sinnvoll verwendbar ist.
Exakt, das ist genau die Idee. Also wir geben dir Feedback, ne, über zum Beispiel das richtige Vokabular verwendet hast, ja, ob du den bestimmten FAIR-Prinzipien, ne, also findable, interoperable und so weiter, ne, ob das eingehalten worden ist. Denn wir haben festgestellt, viele Menschen würden sich gerne an eine hohe Datenqualität herantasten und das auch nutzen, wissen aber gar nicht wie. Ja. Und da geben wir eben über die KI direktes Feedback. Ja, und das ist sehr, sehr hilfreich.
Jetzt hast du ja schon angedeutet, das ist ein hochkomplexes System. Das muss hohe Anforderungen erfüllen, wahnsinnig viele Daten verarbeiten, Datenschutz berücksichtigen. Jetzt ist es ja eine Lösung auf Basis eines Microsoft-Systems, aber du hast da ja nicht angerufen und das quasi von der Stange bestellt. Ne? Also wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie findet so eine Entwicklung dann gemeinsam statt?
Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Ein wichtiger Aspekt ist allerdings Vertrauen. Also Vertrauen ist ein absolut entscheidender und kritischer Faktor bei unseren Mitarbeitern und eben auch bei der Entwickler von IQ Now. Und man muss einfach mal sagen, die herausragende Zusammenarbeit mit Microsoft als Trusted Partner von IQ Now ist wirklich ein kritischer Faktor für den Erfolg. Also IQ Now, ich habe es schon gesagt, hat Zugriff auf kritische interne Forschungs- und Entwicklungsdaten. Und unsere Mitarbeiter müssen absolut sicher gehen, dass diese auch sicher mit der KI analysiert werden kann. Also ohne, dass irgendwelche geheimen Informationen an die Öffentlichkeit geraten oder von anderen verwendet werden. Hier kommt eben Microsoft ein Spiel. Ja, also ohne deren Azure-Plattformen wäre eine Erfolgsgeschichte wie IQ Now schlicht und ergreifend nicht möglich.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen was zu eurer Intention sozusagen erzählt, dass ihr eben diese wahnsinnige Menge an Daten, an Wissen im Unternehmen irgendwie handhabbar, verfügbarer machen wolltet. Kannst du das ja vielleicht nochmal ein bisschen konkreter machen? Also gab es richtig konkrete Ziele dahinter, auch Effizienzgesichtspunkte, die ihr hattet? Also sage ich mal quantifizierbare Ziele auch richtig hinter der Einführung?
Also sagen wir mal so, IQ Now ist ja ein Wissensmanagementsystem, ja, und die Idee hinter IQ Now war im Grunde immer, dass wir Wissen aus Hunderten von internen und externen Quellen bereitstellen, ja, um einen, wir nennen es den 360-Grad-Blick, ja, auf verschiedene Themen zu ermöglichen, ja. Und das Ziel ist natürlich ganz klar Effizienzgewinn. Damit du mal eine Idee bekommst, in nur etwa 10 Monaten, ja, konnten wir schon fast 800.000 Arbeitsstunden an ausgewiesenem Effizienzgewinn erzielen.
Wahnsinn.
Für eine Company wie Böhringer, ja, ist das schon wirklich richtig viel. Ja. Das kommt daher, weil das System bei der Zusammenarbeit von Abteilungen und Teams hilft, wie ich habe schon gesagt, um Entscheidungen schneller und faktenbasiert treffen zu können. Und wir können jetzt mit IQ Now eben nun vorher unauffindbares Wissen bereitstellen, damit unsere Mitarbeiter alle relevanten Informationen zum richtigen Zeitpunkt für eine Entscheidung zur Verfügung haben.
Und was machen die dann mit der frei gewordenen Zeit?
Ja, wir bearbeiten unsere Pipelines.
Okay.
Ja. Ganz, ganz dick sind, um neue Medikamente auf den Markt zu bringen.
Alles klar. Jetzt hast du schon gesagt, über 28.000 Nutzerinnen und Nutzer in den ersten 10 Monaten. Das heißt, das Tool scheint ja gut anzukommen. Habt ihr das irgendwie mal erhoben oder erhebt ihr das irgendwie regelmäßig? Macht ihr Befragungen, wie die Kolleginnen und Kollegen damit zufrieden sind?
Also im Grunde haben ja alle Wissensmanagementsysteme ein Problem. Das heißt, es gibt nie eine Negativkontrolle. Ja? Das heißt also, man macht nie die gleiche Suche zur gleichen Zeit, zum gleichen Thema, einmal mit dem System und einmal ohne das System. Und jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Gallup- und McKinsey-Reports, die sagen, wie toll Wissensmanagementsysteme sind. Aber wer damit Erfahrung hat, weiß, innerhalb von 10 Sekunden wird ein erfahrener Manager einen das einfach auseinandernehmen. Deswegen haben wir gesagt, wir fragen die Nutzer. Wir fragen die Nutzer einfach, während sie das System nutzen, wie viel Zeit sie denn gerade gespart haben. Da haben wir so einen kleinen Button in IQNow, wie viel Zeit hast du heute gespart? Und dann können die Leute sagen, 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde und so weiter. Und so hat sich das einfach kumuliert. Wir fragen die Nutzer direkt bei der Anwendung des Wissensmanagementsystems, denn die wissen, wie lange sie eigentlich vorher gebraucht haben und wie lange sie jetzt gebraucht haben.
Wenn du mal so jetzt auf die Entwicklungsphase schaust, was sind so die größten Learnings, die du und dein Team daraus ziehen? Oder was würdest du vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen, die in einer ähnlichen Position sind wie du, in einem anderen Unternehmen, die jetzt eben gerade dabei sind, überlegen, eben so ein System auch bei sich einzuführen? Was würdest du denen raten?
Also da gibt es nämlich ganz, ganz viele Dinge. Ich will mal ein paar rausgreifen. Also eine KI-Anwendung muss den Menschen helfen, ein Problem zu lösen. Und wenn man sich also über die Implementierung einer KI-Anwendung im Unternehmen nachdenkt, dann sollte man meiner Ansicht nach nicht als allererstes diese fancy Shishi-Anwendungen im Auge haben, sondern die Anwendungen, die eine spürbare Erleichterung in der täglichen Arbeit mit sich bringen. Also die Menschen müssen sagen, Gott, ein Glück habe ich das jetzt.
Ja.
Und ich habe einige wichtige Kriterien, sind, man braucht Rahmenbedingungen beispielsweise. Also wir haben es vorhin schon gesagt, diese Daten nicht plötzlich im Internet auftauchen. Aber zu den Rahmenbedingungen gehören eben auch die für die Mitarbeiter. Es muss zum Beispiel klar sein, dass die Nutzung von KI erwünscht ist, dass man das Spielen mit dieser Technologie, dass man dafür belohnt wird. Ja, also es muss klar sein, wenn dein Chef kommt und dir über die Schulter schaut, und du gerade mit der KI-Anwendung deine Erfahrungen sammelst, dass das zu einem gut gemacht führt. Und nicht zu einem, du scheinst ja Zeit zu haben. Rahmenbedingungen haben natürlich viele Aspekte und auch gerade die Rahmenbedingungen für die Menschen sind kritisch. Zweitens würde ich dazu raten, nur Datenquellen zu verwenden, die die Mindeststandards einhalten. Also wir haben ein ganz klares Garbage-In, Garbage-Out-Problem, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Drittens ist sehr, sehr wichtig, dass man die Harmonisierung der Datenquellen vorantreibt. Das ist ein absolutes Muss. Ich will dir mal ein Beispiel geben, weil es immer so abstrakt ist. Also die Abkürzung HCP. Bedeutet im Umfeld von biologischen Prozessentwicklungen Host Cell Protein. Das muss zum Beispiel eine Protease sein. Im Kontext von Medical Affairs bedeutet HCPs aber Healthcare Professional. Zum Beispiel Ärzte. Und diese sogenannte Disambiguierung, die ist essentiell. Und ohne diese im Vorfeld gemacht zu haben, scheitern KI-Projekte. Wenn die KI nicht weiß, dass HCP zwei unterschiedliche Bedeutungen haben kann, werden Schlussfolgerungen entstehen, wie etwa, Ärzte exprimieren Proteasen als kritische Komponente in ihrem Lebenszyklus. Und im Rahmen der biologischen Prozessentwicklung müssen Proteasen, die von Ärzten kommen, abgereichert werden. Das ist natürlich Nonsens. Das ist jetzt natürlich auch noch recht offensichtlich. Aber jetzt stell dir mal vor, das Ganze ist an der Grenze zu gerade noch plausibel. Der Fehler wird nicht entdeckt. Weißt du, alle sprechen über Halluzinationen von GenAI-Anwendungen. Und das ist auch richtig, darüber muss man sprechen. Aber das Thema Harmonisierung und Disambiguierung, das sehe ich immer nur in ein paar Nerdforen mit 4 Followern. Und wir setzen in IQNow deswegen unterschiedliche Technologien ein, wie zum Beispiel riesige Knowledge-Graphen, die wir dann mit der KI verbinden, um faktenbasiert Antworten zu Fragen der Nutzer generieren zu können. Und die vierte Komponente ist Kommunikation. Ich sagte ja schon, Mitarbeiter müssen verstehen, was machen wir mit der KI, wo sind die Grenzen, aber eben auch, was wir nicht machen.
Ja.
Also die Kommunikation über die Rahmenbedingungen ist ebenfalls essentiell. Und man muss es schaffen, dass die KI im Unternehmen ein Gespräch im Pausenraum wird oder eben an der Kaffeemaschine. Und dass eben KI nicht dazu da ist, Stellen abzubauen, das ist tödlich. Wenn man dann also zwar sagt, wir machen das nicht, aber 3 Monate später passiert dann genau das Gegenteil. Und das fünfte, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter auf das nächste Level vorzubereiten? Nämlich, dass der Umgang mit KI als fester Bestandteil des zukünftigen Stellenprofils zu sehen ist. Und wir haben das schon mal geschafft, also in den 80ern und 90ern die Computerrevolution stattfand.
Klar, ja.
Und ich persönlich denke, wir stehen vor einer ähnlich großen Veränderung. Und wir müssen das jetzt beginnen. Und ich meine jetzt und nicht jetzt in 2 Jahren. damit du verstehst, was ich meine.
Absolut, ja, ja. Darf ich nochmal nachfragen, weil du Kommunikation ja so betont hast und das ist ja tatsächlich so, ne? Das hört man ja auch immer wieder und es gibt ja auch einfach große Vorbehalte häufig seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn eben so ein System eingeführt wird, da hat man dann Angst um den eigenen Job möglicherweise und so. Wie habt ihr das gemacht? Also ich nehme an, da fand dann eine enge Zusammenarbeit auch mit der Kommunikationsabteilung statt oder mit der Personalabteilung. Kannst du da nochmal was zu sagen?
Also im Grunde war das Mantra sehr, sehr simpel. Ja, wir haben gesagt, wir gehen nicht in der ersten Instanz in kritische Prozesse, sondern wir wollen zuerst einmal Vertrauen in die Technologie bringen. Ja, das heißt also, wir wollen in diese Prozesse gehen, die einfach jeden nerven. Und wir nennen das so ein bisschen Monkey Work.
Ja. Ja.
Sachen, die einfach niemand machen will, aber gemacht werden müssen. Und schönerweise ist natürlich KI auch genau dafür auch sehr, sehr gut geeignet. Ja? Das heißt also, wir haben über Bande gespielt. Wir haben gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir wollen einen echten Nährwert schaffen. Mhm. Ja? Etwas, was die Leute in der täglichen Arbeit spüren und etwas, was dich erleichtert, ja, in der täglichen Arbeit, das wird jetzt erstmal nicht als Bedrohung wahrgenommen. Ja? Und es gibt noch verschiedene andere Aspekte, aber das war eine Sache. Also wiederum, okay, der Nutzen ist da im Vordergrund.
Ja. Wenn du jetzt mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel machst, was ist geplant? Wollt ihr das System, so wie es ist, noch weiterentwickeln oder gibt es noch andere Ideen für den Einsatz von KI im Arbeitskontext bei Böhringer?
Ja, absolut. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Ne? Also jetzt mal in IQ Now, da launchen wir in den nächsten paar Wochen die sogenannten IQ Assistants. Das sind anwendungs- und abteilungsspezifische Wissensassistenzsysteme, die von den Abteilungen selbst als Self-Service zusammengebaut werden können. Ja? Mhm. Und so demokratisieren wir das Ganze. So erzeugen wir Vertrauen, da die Abteilungen dann exakt wissen, was steckt denn dahinter. Und so erkennen sie auch selbst die Limitierungen, wenn zum Beispiel deren Daten unsauber sind. Ja? Ich denke, das wird nochmal einen ordentlichen Boost geben. Aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere. Ja? Also wir haben ja beispielsweise auch die Analyse globaler Ausbrüche von Infektionskrankheiten in der Tiergesundheit. Ne? Mhm. Arbeit mit LiveBit, ne? Setzt Böhringer Ingelheim auf die LiveBit-Plattform, ne? Welche dann Deep Learning, Natural Language Processing, Künstliche Intelligenz nutzt. Und die Plattform erkennt und verfolgt dann automatisch globale Ausbrüche von Infektionskrankheiten. Ja. Das Real-World Evidence. Oder wir haben auch Entwicklung von Antikörpertherapeutika durch die KI. Ne? Also da arbeiten wir mit IBM zusammen und mit Hilfe von den IBM Foundation Modellen und eben auch Künstliche Intelligenz generieren wir neue Antikörperkandidaten für Therapeutika. Oder auch Früherkennung von Prognose von Netzhautkrankheiten, also Zeiss beispielsweise. Und Böhringer haben im Oktober 2023 eine strategische Partnerschaft angekündigt. Mhm. Ziel ist die Entwicklung von prädiktiven Analysen für die Früherkennung von Augenkrankheiten und anderen individuellen Therapien. Ne?
Ja, spannend.
Das gibt es einige Beispiele, das war ein bisschen im Schnelldurchlauf.
Klar. Ne?
Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Initiativen zum Thema KI bei Böhringer. Ne? Mhm. Und da sind wir in der Tat wirklich ganz vorne mit dabei und sind deswegen auch ziemlich attraktiv für Experten im KI-Bereich.
Ja, ne? Klar.
Denn wir haben natürlich einige Sachen schon produktiv und sind eben nicht nur mit einem Zoo von Proof of Concept unterwegs.
Ja, jetzt hast du gerade schon das Stichwort Rahmenbedingungen genannt, die es braucht. Das bedeutet ja letztlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Da gibt es ja nun auch erste Initiativen, gerade auch auf europäischer Seite. Wie bewertest du das denn?
Ja, also wie gesagt, wir benötigen zuverlässige regulatorische Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel jetzt die Definition von einer Level-2-Anwendung im EU-AI-Act. Ja. Und meiner Ansicht nach ist der AI-Act ein guter erster Schritt in die richtige Richtung und ist in der Tat sehr hilfreich. Aber wir sehen auch, dass es da auch wiederum eine Tendenz zur Überregulierung gibt. Ja? Allerdings, und das ist meine persönliche Meinung, sehe ich in strengerer Regulierung auch viele Vorteile. Denn wenn wir eine strenge Regulierung haben, schaffen wir eben auch Vertrauen in KI.
Ja.
Und eben auch in deren korrekte Anwendung. Und das Vertrauen ist besonders wichtig im Gesundheitsbereich. Ja? Denn ohne Vertrauen und Akzeptanz gibt es zum Beispiel keine gesellschaftlichen Daten, um KI zu trainieren.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal bei den gesellschaftlichen Daten zum Trainieren von KI-Systemen sind, also in diesem breiteren Kontext besteht wirklich großer Bedarf an der besseren Nutzung von allgemeinen Gesundheitsdaten. Und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz beispielsweise ist ein erster guter Schritt zur Verbesserung des Zugangs zu diesen Gesundheitsdaten. Ja. Mhm. Doch Voraussetzung dafür ist wiederum eine konsequente Digitalisierung. Ja, mit zentralen Strukturen und harmonisierten Regeln. Wir hatten das Thema Harmonisierung schon.
Ja. Ja.
Ein wichtiges Kriterium immer wieder ist die Interoperabilität der Daten. Und da haben wir beispielsweise im IQ Now Team jahrelange Vorarbeit geleistet und wirklich Investitionen getätigt. Mhm. Und nochmal für Investitionen, das ist ja auch immer eine Voraussetzung für die Nutzung von KI-Anwendungen oder auch auf anderen Feldern. Und hier sind Rahmenbedingungen eben wieder entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit, auch Deutschlands, ja, im Bereich von KI, aber auch im Gesundheitsbereich. Mhm. Denn nach der Entwicklung von innovativen Arzneimitteln stellt sich natürlich immer die Frage, wie diese denn zu den Patienten gelangen. Ja? Also das Anreizsystem für Innovationen ist also entscheidend für den Marktzugang, sowohl bei KI, aber eben auch bei Arzneimitteln.
Ja.
Also da gibt es viele, viele Dinge, die schon auf den Weg gebracht sind. Mhm. Also die Strategie ist hier beispielsweise ein sehr gutes Beispiel.
Ja.
Aber da gibt es auch andere Themen, die weniger erfreulich sind. GKV, Finanzstabilisierungsgesetz, Amnok-Leitplanken. Also ich hoffe, dass solche Sachen dann nicht als Blaupause dienen, ja, um KI-Regulierung dann auf die Wege zu bringen.
Also ein ganz schmaler Grat einfach, ne? Regulierung von KI nehme ich hier bei dir mit, ne? Auf der einen Seite natürlich Vertrauen schaffen in Richtung Nutzerinnen und Nutzer, aber eben auf der anderen Seite auch nicht zu restriktiv, um eben Innovationen und Wettbewerb auch noch möglich zu machen.
Ganz genau.
Ja.
Weil hier die Balance gefunden werden muss zwischen eben der strengen Regulierung, die Vertrauen schafft,
ja,
und der strengen Regulierung, die abwirkt. Das ist komplex.
Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Michael Schorp von Böhringer, für diesen Einblick, wie auf Basis von KI bei Böhringer eben Wissensmanagement stattfindet und wie ihr das eingeführt habt. Super wertvolle Erfahrung. Ich habe mir ein paar Punkte mitgenommen. Einmal fand ich interessant, dass du gesagt hast, naja, KI muss eben helfen, ganz konkrete Probleme zu lösen. Dann wird es eben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch am ehesten angenommen und verwendet. Es muss einfach Arbeit erleichtern. Dann kann KI natürlich immer nur so gut sein wie die Daten, die wir ihr zur Verfügung stellen. Man braucht Rahmenbedingungen und man braucht eine sehr gute Kommunikation im Unternehmen, wenn so ein System eingeführt wird. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Learnings, die im Grunde jede Organisation, jedes Unternehmen für sich mitnehmen kann, wenn es eben den Einsatz von KI im Unternehmen plant. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank auch.
Ja, ich fand es ganz spannend, dass der Michael Schorp von Böhringer hier auch erzählt hat, und das hat ja Otto im Grunde auch schon gesagt, dass sie natürlich ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit der KI arbeiten sollen, auch regelmäßig befragen, wie sie das denn so finden. Und die Mehrheit ist ja total happy damit, ne? Weil eben lästige Arbeiten, ne, sogenannte so Monkey-Arbeiten, hat der Michael Schorp das lustigerweise genannt, die fallen halt dadurch weg, ne? Also so unliebsame Sachen, repetitive Tätigkeiten, sagt man ja so schön, muss man dann einfach weniger machen. Und deswegen sehen inzwischen tatsächlich auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KI als Chance im Rahmen ihrer täglichen Arbeit. Das haben wir tatsächlich auch nochmal in der Umfrage bestätigt, die wir zusammen mit CW gemacht haben. Da sagen auch über 52% der Befragten, dass KI eben zum Beispiel durch den Wegfall repetitiver Tätigkeiten Arbeit angenehmer gestalten kann. Und ich finde, das ist doch eigentlich ein schönes Ergebnis.
Ja, und es hilft ja auch wirklich so wunderbar. Das haben wir ja auch bei Otto schon gehört. Die sind also auch sehr happy, dass sich jetzt den neuen KI-Kollegen im Hintergrund gibt, der auch mal so ein bisschen, naja, im Zweifelsfall ein Prellbock sein kann. Oder das zweite Hirn, wenn man mal eine Idee hat und irgendjemand braucht, der sagt, ob das vielleicht eine gute ist oder nicht. Aber werfen wir noch einen kleinen Blick in Richtung Hardware beziehungsweise in Richtung Automobilindustrie. Laut einer Statista-Studie aus dem Jahr 2020 soll bis 2030 jedes 10. Auto weltweit selbstfahrend sein. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht mehr dran. Das wird ein bisschen länger dauern, also gerade Pilot Level 5. Aber wir sind ja schon bei Level 3 und ganz, ganz viel wird ja schon von neu zugelassenen Autos verlangt. Also Spurhalteassistenten, dann die Verkehrszeichenerkennung, Notbremsassistent und vieles, vieles mehr ist Pflicht. Und auch da kann KI extrem helfen. Und ich muss sagen, ich hatte einen sehr, sehr schönen Aufenthalt in Renningen bei Bosch und da habe ich ein ziemlich großes Testauto jetzt nicht selbst gefahren, das hat schon noch eine professionelle Fahrerin gemacht, aber ich durfte da mitfahren und konnte mir angucken, wo Bosch so dran ist.
Im Gespräch.
Jan Amrain ist Technical Project Manager bei Bosch. Der Diplom-Ingenieur arbeitet bei Bosch mit am Fahrzeug der Zukunft. Da zählt auch ein sehr spannendes Projekt, in dem Jan, vereinfacht gesagt, Autos das Sehen beibringt, wie das genau funktioniert und wie Bosch die PS im Bereich Mobilität der Zukunft auf die Straße bringt. Darüber sprechen wir jetzt mit ihm im Ohr am Netz. Schön, dass du dabei bist. Hallo Jan.
Hallo Sven, schön, dass ich da sein kann.
Jan, erzähl mal, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz im Bereich Fahrassistenzsysteme? Weil das ist ja schon so ein bisschen dein Steckenpferd, dein Bereich bei Bosch, oder?
Mhm. Ja, es spielt auf jeden Fall eine ganz wesentliche Rolle. Das Ganze auch schon seit langer Zeit. Mhm. Ich komme selbst aus dem Bereich jetzt der videobasierten Fahrerassistenzsysteme und Bosch baut seit circa 20 Jahren bereits Videokameras für unterschiedlichste Fahrerassistenzsysteme. Und natürlich haben sich die Tools und Methoden der künstlichen Intelligenz ein Stück weit geändert. Aber ist auf jeden Fall das Gehirn unserer aktuellen Kameras die wir für Fahrerassistenz benutzen.
Fahrerassistenz wird ja immer besser, kommt immer mehr. Irgendwann wollen wir ja komplett zum autonomen Fahren hinkommen. Ich glaube, das ist dann irgendwie Pilot Level 5. Wir sind jetzt so maximal bei 3 angekommen. Wie gut stehen wir Deutschen denn da? Haben wir da eine Pole Position? Weil ich meine, Auto bauen können wir gut, aber können wir Autos auch richtig smart machen?
Ja, ich würde sagen, für Fahrerassistenz, also Level 1, Level 2, Level 2 Plus, müssen wir uns gar nicht verstecken. Da sind wir im europäischen Verbund, würde ich sagen, sehr gut aufgestellt. Ich würde es an zwei Dingen vielleicht festmachen. Zum einen Euro NCAP, dem einen oder anderen vielleicht aus der Werbung bekannt, die Gesellschaft der europäischen Verkehrsministerien, Versicherungsverbände und Automobilclubs. Und wurde damals groß mit Crash-Tests, die Euro NCAP gemacht hat. Und jeder kennt aus der Werbung die 5 Sterne im Euro NCAP.
Jawohl, jetzt klingelt's.
Wenn man damals ein gutes Auto wollte, dann hat man 5 Sterne im Euro NCAP gefordert. Und um diese 5 Sterne heute zu bekommen, reicht nicht nur der Crashtest, sondern auch Fahrerassistenz muss da an Bord sein, um automatische Notbremsfunktionen anbieten zu können, um Spurhalteassistenten anbieten zu können. Das ist mittlerweile ein Muss. Und da ist auf jeden Fall weltweit auch Euro NCAP stellt da die schärfsten Anforderungen. Wir sehen, dass der chinesische NCAP nachzieht, stellenweise auch schon auf gleichem Level ist. In den USA, in der Trump-Administration.
Ja, da fährt Tesla rum und hält gerne mal einen LKW für eine Wolke, ne?
Ja, da wurde ein bisschen dereguliert. Das wird jetzt gerade wieder aufgeholt. Aber wie gesagt, im Europäischen Verbund haben wir da sehr, sehr hohe Anforderungen, ja, die gestellt werden aus dieser Gesellschaft heraus. Und natürlich auch, und das ist jetzt der zweite Punkt, aus der Legislatur. Wir müssen in Europa mittlerweile sehr viel Fahrerassistenz an Bord haben, um überhaupt neue Fahrzeuge zugelassen zu bekommen.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Spurhalteassistent, ne? Notbremsassistent. Ich glaube, Straßenzeichenerkennung muss alles dabei sein. Ich fahre so ein Volvo und ich weiß, der kann das schon eine ganze Weile, aber der hat auch jede Menge Technik an Bord, unter anderem, glaube ich, Radar und eine Kamera und was weiß ich nicht noch alles. Mhm. Jetzt bist du ja sozusagen quasi Vater der Smart Cam bei euch, bei Bosch. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja eine Multifunktionskamera, die dank KI quasi alles alleine kann. Erzähl mal ein bisschen, was kann das Ding?
Genau, also diese Multifunktionskamera erkennt verschiedenste Dinge. Sie erkennt zum einen die Verkehrsteilnehmer wie Fahrzeuge, Trucks, Fußgänger, Fahrradfahrer. Sie erkennt Spurmarkierungen und Fahrbahnberandungen oder Ampeln und Schilder. Und auf Basis all dieser Objekte, die erkannt werden, werden dann verschiedenste Fahrerassistenzfunktionen angeboten. Wie du gerade gesagt hast, Spurhalteassistent zum Beispiel, Notbremsassistent, Schilderassistent, Ampelassistent. Also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann und wie man es gerade bestellen kann bei seinem Automobilzulieferer, bieten wir auf dieser Smartcam an.
Okay, jetzt ist das Besondere, das Ding arbeitet mit KI, aber komplett ohne Internetanbindung, weil wäre ja auch blöd in Deutschland, ne? Wenn die Kamera, die entscheidet, bremsen oder nicht, vielleicht gerade nur Edge hat, dann geht es schon tot aus, tödlich aus.
Richtig, so eine Latenz können wir uns da nicht leisten. Also die KI läuft da alles auf der Kamera, vollständig, läuft auch mit sehr hoher Frequenz, also ungefähr 15 Mal pro Sekunde rechnet da die KI, ob eine Gefahr droht oder natürlich auch einfach, um den Fahrer zu unterstützen. Es droht ja nicht immer eine Gefahr und von daher können wir uns da keine Latenz leisten, irgendwelche Daten in eine Cloud zu schicken und dort berechnen zu lassen.
Jetzt klingt es so voll nach Zukunftstechnologie und ich sag mal so High-End-Lösungen für die teuren Limousinen dieser Welt, aber darum geht es euch gar nicht, ne? Also eigentlich ist diese Kamera ein Tool, was am Ende total Geld spart und gerade günstige Autos sicherer macht, oder?
Ganz genau. Es ist eher das Tool für die Einstiegsfahrzeuge, also die Smartcam. Wie vorher gesagt, es gibt gesetzliche Anforderungen, dass beispielsweise Notbremsassistenten oder Schilderassistenten verfügbar sein müssen. Und genau für diese Entry-Klasse sind diese Smartcams gedacht. Und darüber hinaus gibt es dann noch Möglichkeiten, wenn der OEM zusätzliche Features haben möchte, dass dann zusätzliche Radarinformationen zum Beispiel mit auf die Kamera kommen, um dann höherwertige Funktionalitäten anbieten zu können.
Das klingt super, zumal halt die Intelligenz und auch die Geschwindigkeit quasi immer an Bord des Autos, nämlich innerhalb dieser Kamera ist. Jetzt gib uns doch mal deine Einschätzung als Experte. Wer hat denn aktuell die Nase vorn im Straßenverkehr? Also das menschliche Auge oder schon die KI?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde es von der Situation abhängig machen.
Okay, Kind rennt auf die Straße.
Ein Kind rennt auf die Straße, würde ich sagen, wenn du ein sehr aufmerksamer Fahrer bist und du bist 100%ig konzentrierst und du wartest nur darauf, dass da ein Kind auf die Straße rennt, bist du immer noch besser als die KI.
Okay, aber so fährt man ja selten durch die Gegend, ne, wenn wir ehrlich sind.
Genau. Ja, also wir sehen, dass 95% der Verkehrsunfälle ist auf menschliche Fehler zurückzuführen. Und das ist eben genau der Grund, dass der Mensch nicht ständig konzentriert ist und nicht immer 100%ig aufmerksam ist. Und da unterstützt das System einfach ungemein. Rennt ein Kind auf die Straße, erkennt die Kamera innerhalb von Millisekunden das Objekt und warnt dann schon mal den Fahrer. Wenn der Fahrer nicht reagiert, werden Bremsbacken schon mal angelegt und die Hydraulikpumpen im Bremsaggregat ans Laufen gebracht, einfach um wertvolle Millisekunden zu sparen. Und wenn der Fahrer dann immer noch nicht reagiert, dann wird wirklich eine Notbremsung eingeleitet, dass wir rechtzeitig zum Stehen kommen. Mhm. Und da ist die KI schon sehr, sehr weit und ist auf jeden Fall eine deutliche Unterstützung und eine deutliche Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Okay, also KI ist da dann am Ende besser als der Mensch, weil der Mensch eben nicht die ganze Zeit in Halb-Acht-Stellung auf den Fahrbahnrand guckt und guckt, ob da jetzt ein Kind kommt. Das ist schon mal super. Das heißt, da kann sie Leben retten. Jetzt hast du schon gesagt, bei euch ist das alles in der einen Kamera drin. Das ist super. Aber ist das auch der Trend der Zukunft? Also, dass sozusagen alles nur noch in einem Gerät ist im Auto oder wird die Hardware wieder komplett aufs Fahrzeug verteilt?
In den Fahrzeugen der Zukunft, wo wirklich höherlevelige Fahrfunktionen angeboten werden, sehen wir auf jeden Fall den Trend zu einem zentralen System. Das heißt, da sitzt dann im Fahrzeug ein großer Computer und an diesen Computer gehen alle Sensorinformationen. Mehrere Kamera-Inputs, mehrere Radar-Inputs, Ultraschallsensoren, vielleicht auch LIDAR-Sensoren. Das sind dann eher wirklich für höherlevelige Fahrfunktionen alles an einen großen Bodycomputer. Für die Entry-Fahrzeugklasse im unteren Segment gehe ich aber davon aus, dass diese Smartcams wirklich nur alles in einer Kamera weiterhin einen großen Marktanteil haben werden.
Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. 2030, was glaubst du, was wird da schon alles möglich sein oder auch gefordert sein an Assistenzsystemen, an Möglichkeiten mit KI-Unterstützung im Auto?
Ja, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee. Von daher habe ich schon ein relativ klares Bild. Ja, es werden auf jeden Fall weitere Notbremsfunktionen angeboten werden müssen. Es wird dann auch Notbremsassistenten für Rückwärtsfahrt geben, zum Beispiel beim Ausparken. Es wird Fahrerinnenraumüberwachung geben, dass also der Fahrer gefilmt wird und geprüft wird, ob er wirklich ein Auge auf die Straße hat oder abgelenkt ist.
Oder vielleicht ein Herzinfarkt oder vielleicht irgendeinen epileptischen Anfall. Dazu ist es ja hier in Berlin zu schlimmen Unfällen gekommen, wo dann irgendwie so ein SUV in eine Fußgängermenge reingefahren ist, weil der Fahrer gerade einen epileptischen Anfall hatte. Ne?
Genau, auch dafür gibt es dann eben die Funktion, das Fahrzeug in einen sicheren Zustand zu bringen, Super. Falls das passiert. Es wird die Funktion geben, dass die Fahrertür nicht aufgemacht werden kann oder die Beifahrertür, wenn ein Fahrradfahrer von hinten kommt, um diese typischen Fahrradfahrerunfälle auch zu vermeiden.
Cool.
Und es wird auch mehr Ausweichfunktionen geben. Aktuell, diese Notfallsysteme sind hauptsächlich bremsend. In der Zukunft werden die auch vermehrt ausweichen, weil das einfach in verschiedensten Situationen das bessere Manöver ist.
Weil schneller und weniger gefährlich für alle Verkehrsteilnehmer, ne?
Ja, man kann es ein bisschen später triggern. Und deswegen in vielen Fällen dann eben in Summe das bessere Verhalten, als mit einer Notbremsung zu reagieren.
Was mir gerade noch einfällt, keine Ahnung, ob es technisch umsetzbar ist, könnt ihr bei Bosch ja mal dran schrauben, der Außenairbag für die Motorhaube, für den Kühlergrill. Ja, also wenn man irgendwo gegenfährt, geht vorne der Airbag an. Puff! Und dann ist der Fußgänger leer weg. Wäre doch mal eine schöne Idee, wobei blöd ist, wenn man gegen einen Baum fährt. Ne?
Direkt Erfindungsmeldung einreichen.
Ja, das könnt ihr gerne machen. Ihr seid da die Profi, wenn es um Erfinden geht. Die Smartcam miterfunden auf jeden Fall hat Jan Amrain. Er ist Technical Project Manager bei Bosch und er baut dieses Ding, das den kleineren Autos, also die günstigen, die auf den Markt kommen, wirklich das Sehen beibringt und uns Fahrerinnen und Fahrern die Fahrt sicherer und vor allem auch ein bisschen entspannter macht. Dafür vielen Dank und auch vielen Dank für deine Zeit hier im Ohr am Netz, Jan.
Danke dir, Sven.
Also wie eingangs gesagt, für mich eine ganz besondere Folge, weil man endlich mal dieses amorphe KI-Ding so richtig in der Praxis sehen, erleben und teilweise sogar anfassen konnte. Also KI aktuell hilft irgendwie Mitarbeitenden besser und schneller zu arbeiten. Es ist keiner, der irgendeinen Job wegnimmt, sondern eher ein zusätzlicher digitaler Kollege, haben wir bei der Otto Group gelernt. Und die haben ja den großen Vorteil, dass zigtausend Mitarbeiter eben mit dem Tool arbeiten. Das heißt, es wird sich ganz schnell weiterentwickeln, das OG-GPT, was die da nutzen. Dann haben wir gelernt, dass KI helfen kann, Versuche und Experimente einfach wegzulassen. Und die KI übernimmt sowas wie das Falten von aufwendig gebauten Proteinmolekülen zum Beispiel. Und KI geht auch in der Hardware und zwar auf einem Chip und zwar nicht nur im absoluten High-Price-Sektor, sondern bei Bosch eben in einer, in Anführungszeichen, extrem billigen smarten Kamera, wo ein neuronales Netz quasi auf dem Chip drauf ist, was helfen wird, günstige Einsteigerautos eben auch sicherer und smarter zu machen. Also ich bin total begeistert.
Ja, viele spannende Geschichten, viele spannende Insights und wen das jetzt noch mehr interessiert, dem lege ich doch sehr ans Herz, das Ganze sich auch nochmal live und in Farbe anzuschauen. Das geht ganz bald mit den tollen Videos, die Sven bei den Unternehmen gedreht hat und die wir auch demnächst auf unserer Website zu der Kampagne zum Projekt KI Future Tech veröffentlichen. Den Link dazu packen wir natürlich in die Shownotes. Und für alle, die es auch noch interessiert und vielleicht hier in der Nähe von Berlin sind, am 11. Juni sprechen wir beim KI Future Tech Summit bei Microsoft mit ganz vielen Vertretern der Unternehmen, die wir hier jetzt auch schon gehört haben heute und natürlich mit spannenden Expertinnen aus der Politik und aus der Wirtschaft auch nochmal über KI in der Praxis und auch ein bisschen über das ganze Thema KI-Regulierung.
Also heißes Thema, aber viel weniger amorph, als wir vielleicht alle denken. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sidonie, es war mir wie immer eine Wonne. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, ebenfalls.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.